Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roundtable Osteuropa, dem Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Wir machen heute etwas, das wir in diesem Podcast nicht so häufig machen. Und zwar reden wir über ein Buch, nämlich die im Frühjahr diesen Jahres erschienene ukrainische Literaturgeschichte, herausgegeben von Ulrich Schmid. Wir wollen das Erscheinen der ersten ukrainischen Literaturgeschichte in deutscher Sprache überhaupt zum Anlass nehmen, um über das Schreiben eines solchen in vielerlei Hinsicht großen Buchs zu sprechen. Und natürlich wollen wir auch über die aktuelle Situation der ukrainischen Literatur diskutieren, einer Literatur, die sich durch Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sieht. Dafür begrüße ich ganz herzlich den Herausgeber der ukrainischen Literaturgeschichte, Ulrich Schmid, und einen ihrer Autoren, Alessandro Achilli. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Ich möchte unsere Gäste kurz vorstellen. Ulrich Schmid ist Professor für Osteuropa-Studien an der Universität St. Gallen. Er forscht zur Kultur und Gesellschaft in der Ukraine, zur Geschichtspolitik in Polen sowie zu Medien- und Geschichtspolitik in Russland. Außerdem schreibt er regelmäßig verständliche Texte zu Themen aus seinem breiten Forschungsgebiet für die Neue Zürcher Zeitung. Ulrich, danke, dass du dir heute die Zeit für diesen Podcast genommen hast.
Hallo.
Sandro Achilli ist Professor für Slawistik an der Universität Cagliari. Er forscht zur Literatur in der Ukraine und in Belarus. Seine Schwerpunkte liegen auf der Lyrik und der vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte in Osteuropa. Weiterhin übersetzt er vor allem Lyrik aus dem Ukrainischen und Belarussischen ins Italienische. Alessandro, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist.
Hallo, danke sehr für die Einladung.
Mein Name ist Nina Fries, ich bin ebenfalls Slawistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZEUS. Ursprünglich wollte ich diesen Podcast mit der Frage beginnen lassen, was eigentlich eine Literaturgeschichte sei. Ich möchte meine ursprüngliche Frage etwas umformulieren und Ulrich fragen, was eine Literaturgeschichte ist und was Literaturgeschichten für diejenigen, die sie schreiben, aber natürlich auch für diejenigen, die sie später lesen, so spannend macht.
Literatur entsteht ja nicht einfach aus dem Nichts. Alle Autoren, die schreiben, schreiben vor dem Hintergrund dessen, was geschrieben wurde. Wörter haben ein Gedächtnis, Texte haben ein Gedächtnis. Und es ist ganz wichtig zu wissen, welche anderen Texte noch mitschwingen in einem neuen Text in der Literaturgeschichte. Und es gibt ein großes Hindernis, es gibt eine große Gefahr beim Schreiben einer Literaturgeschichte, dass nämlich eine Literaturgeschichte am Schluss nur eine chronologische Aufzählung von Biografien von Autoren und Inhaltsangaben von Werken ist. Und wir haben uns sehr bemüht, diese Gefahr zu umschiffen.
Okay, vielen Dank. Das hört sich dann tatsächlich nach einer Herausforderung an und darauf möchte ich eigentlich auch gleich zu sprechen kommen, weil den ersten Teil dieses Podcasts wollen wir für so eine Art Werkstattgespräch nutzen. Und ja, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, was man machen kann, wenn man eine Literaturgeschichte schreibt und was ihr versucht habt, anders zu machen. Ich möchte jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen. Eure Literaturgeschichte umfasst neben der Einleitung 17 chronologisch geordnete Kapitel, die einen Zeitraum von über 1000 Jahren abdecken. Daran haben insgesamt 7 Autorinnen und Autoren mitgearbeitet. Wie geht man denn vor, wenn man ein solches Großprojekt plant? Also wie kam es zu der Entscheidung für die Struktur des Bandes? Welche Texte, die man ja doch mit einbeziehen muss, bezieht man ein? Welche Ereignisse, welche lässt man weg? Ulrich, vielleicht kannst du anfangen als Herausgeber, der ja so die Gesamtstruktur des Bandes vermutlich auch in Kooperation mit den Autorinnen und Autoren geplant hat. Und Alessandro, dann würde mich deine Sicht als Autor auf das Ganze interessieren.
Ja, die Struktur ist natürlich entscheidend bei einer solchen Literaturgeschichte. Und ich sage vielleicht erstmal, was wir nicht gemacht haben. Also wir haben uns nicht an die Abarbeitung der traditionellen literaturgeschichtlichen Kategorien Barock, Klassizismus, Romantik, Realismus gemacht, sondern wir haben versucht, bei unserer Struktur die kulturellen und politischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Institutionen sind wahnsinnig wichtig in der ukrainischen Literaturgeschichte. Du hast gesagt, dass wir natürlich grob der Chronologie folgen. Allerdings ist das auch eine große Herausforderung gewesen für uns, weil sich die ukrainische Literaturgeschichte ja oft in verschiedenen Staaten und politischen Räumen abspielt. Und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es wenig Beziehungen zum Beispiel zwischen der westukrainischen Literatur und der ukrainischen Literatur im russischen Zarenimperium. Und das ist etwas, was wir natürlich bei der Struktur auch berücksichtigen mussten. Manchmal sind wir dann bei der Beschreibung der Rahmenbedingungen und des literarischen Geschehens im Zarenreich schon am Ende des 19. Jahrhunderts angelangt und müssen dann für das Habsburgerreich zum Beispiel wieder zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurückspringen.
Alessandro, was möchtest du aus deiner Sicht noch ergänzen als Autor? Du hast ja gleich mehrere Kapitel geschrieben bzw. mitgeschrieben. Wie seid ihr vorgegangen?
So, ja, ich habe drei Kapitel mitgeschrieben. Die letzten einen Kapitel habe ich mit Vera Faber mitgeschrieben und die zwei anderen mit Alexander Kratochwil. Und natürlich ein ständiger Austausch mit den Co-Autoren und Co-Autorinnen extrem wichtig für solche Projekte ist. Natürlich haben wir zusammen besprochen, welche Teile von den jeweiligen Kapiteln jeder bzw. jeder von uns schreiben wird. Dann haben wir mehrere Male die Kapitel nochmal zusammengelesen und Ergänzungen gemacht und einige Fehler korrigiert. Ganz wichtig war, ich denke, unser Treffen in Person in Cagliari im Sommer 2024, weil dort haben wir wirklich die Möglichkeit gehabt, alle Details zusammen zu besprechen und zur Struktur des Buches, die wir jetzt haben, zusammenzukommen. So, natürlich haben wir vor allem jeder und jede bei sich zu Hause gearbeitet, aber ich denke, das Treffen in Person war wirklich ein entscheidender Moment, um das Projekt fertig zu machen.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke, weil das hat man ja doch sehr selten. Nun ist es ohnehin schon ein Großprojekt gewesen. Ich weiß nicht genau, wann die Planungen begonnen haben, aber nun ist die Ukraine seit über 3 Jahren im Krieg. Nach Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich alles geändert in dem Land, aber natürlich auch in der Slawistik, in der Ukraine selbst, aber auch darüber hinaus. Und mich würde interessieren, welche besonderen Herausforderungen es mit sich bringt, über ein Land eine Literaturgeschichte zu verfassen, das sich gerade in einem existenziellen Zustand befindet, das von einem anderen Land, von seinem Nachbarland angegriffen wird und im permanenten Kriegszustand ist. Wie seid ihr damit umgegangen? Ulrich, vielleicht willst du anfangen.
Zunächst muss man sagen, dass natürlich der russische Überfall auf die Ukraine noch einmal deutlich gemacht hat, dass sich die deutschsprachige Slawistik neu orientieren muss. Als ich noch studiert habe, war die Slawistik zu 90% eine Russistik. Und diese Russistik war dann auch noch auf die beiden Hauptstädte Petersburg und Moskau konzentriert. Und für uns war eigentlich schon seit längerem klar, dass die wirklich spannenden Gebiete an den Peripherien des politischen Reichs liegen. Und der Krieg hat deutlich gemacht, dass wir es mit der ukrainischen Literatur zu tun haben, die wirklich zu den zentralen Inhalten auch der Weltliteratur gehört. Und für uns war wichtig auch zu zeigen, dass die ukrainische Literatur und die ukrainische Kultur im Inland durch den Krieg natürlich eine massiv gesteigerte Relevanz bekommen hat und natürlich auch im westlichen Ausland. Und das ist etwas, was wir mit dieser Literaturgeschichte dokumentieren wollten.
Alessandro.
Ich würde sagen, Verantwortung hier ist ein zentraler Begriff. Verantwortung sowohl vor der Geschichte der Ukraine, der Literatur der Ukraine, Verantwortung vor den Autoren und Autorinnen, die wir besprochen haben, sowohl in der Vergangenheit als auch in früheren Epochen, und natürlich auch Verantwortung vor unseren Leserschaften, weil natürlich die Art und Weise, in die wir die Geschichte der ukrainischen Literatur vorstellen, die Rezeption dieser Literatur stark beeinflussen wird. Deswegen, ich denke, dass jedes Wort in dieser Literaturgeschichte zählt. Und deswegen, wenn wir unser Kapitel geschrieben haben, ich denke, haben wir wirklich versucht, auch die Relevanz, das Gewicht der Literatur in der Geschichte der Ukraine insgesamt zu zeigen. Die ukrainische Literatur ist eine Literatur, die vieles über das Land, über die Ukraine erzählen kann. Und deswegen hoffen wir auch, dass das Buch nicht nur von Leuten, die sich für Literatur interessieren, die sich mit Literatur arbeiten, rezipiert wird. Wir hoffen, dass das Buch Interesse bei allen, die sich für die Ukraine interessieren, relevant sein wird. Weil das ist nicht nur ein Buch über die Literatur, das ist ein Buch über die Ukraine insgesamt.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und Ulrich hat das ja am Anfang auch so gesagt, literarische Texte entstehen ja nicht im luftleeren Raum, sondern eben in einem kulturellen Kontext. Und das, glaube ich, kommt in eurem Buch sehr, sehr gut raus. Das ist eben nicht nur ein Buch über tausend Jahre ukrainische Literatur, sondern auch ein Buch über ukrainische Geschichte, über das Werden einer Literatur und das Werden einer Nation. Und deswegen ist es eben etwas, was nicht nur Literatur- und Kulturwissenschaft innen interessieren sollte. Ich möchte jetzt auf zwei inhaltliche Aspekte eures Buches eingehen. Man könnte natürlich auf viel mehr eingehen, aber diese zwei fand ich besonders interessant. Und der erste ist die Polyphonie der ukrainischen Literatur. Mir ist es bei der Lektüre noch einmal aufgefallen, dass es ja eine faszinierende Mehrsprachigkeit in dieser Literatur gibt. Man könnte jetzt ja erstmal denken, ukrainische Literatur, das ist Literatur in ukrainischer Sprache. In eurem Buch finden sich aber Texte aus ganz unterschiedlichen Sprachen oder ihr besprecht Texte aus ganz unterschiedlichen Sprachen. Das geht los mit Altkirchenslawisch, dann gibt es polnischsprachige Literatur, litauische, jiddische, russische und natürlich auch ukrainische Texte. Und diese sprachliche Vielfalt der ukrainischen Literatur im Verlauf der Jahrhunderte gibt ja einen Eindruck von der komplexen kulturellen, aber eben auch politischen Geschichte des Landes. Was mich nun interessieren würde, wie wird denn in der Ukraine mit dieser Mehrsprachigkeit heute umgegangen? Und als ergänzende Frage, wie polyphon ist die ukrainische Literatur der Gegenwart? Ulrich, möchtest du wieder anfangen?
Ja, vielleicht zunächst mal doch noch ein Wort zur Mehrsprachigkeit in der Vergangenheit. Die Mehrsprachigkeit ist uns eigentlich in zweierlei Gestalt entgegengetreten. Auf der einen Seite gibt es eine mehrsprachige Literatur in der Ukraine und auf der anderen Seite gibt es eine mehrsprachige ukrainische Literatur. Zur ersten gehören Figuren wie zum Beispiel Bruno Schulz, der in Drohobyj polnisch gearbeitet hat, oder Leopold Sacher-Masoch, der seine ukrainischen Erzählungen auf Deutsch geschrieben hat. Die kommen bei uns nicht vor in der Literaturgeschichte. Wir haben uns auf andere Autoren, die zum Teil tatsächlich auch mehrsprachig unterwegs waren, konzentriert. Also zum Beispiel der ukrainische Nationaldichter Schewtschenko hat ja sowohl auf Russisch wie auch auf Ukrainisch seine Lyrik und seine Prosa verfasst. Und diese mehrsprachliche Situation, die zieht sich natürlich tatsächlich in die Gegenwart hinein. Wir haben Lyriker, die lange Zeit Russisch geschrieben haben, wie zum Beispiel Iakiva oder Boris Chersonsky, die jetzt natürlich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine auch begonnen haben, ukrainisch zu schreiben. Ein interessantes Beispiel ist auch die ostukrainische Autorin Olena Stjaschkina, die einen Roman geschrieben hat, der auf Russisch beginnt und dann langsam während des ganzen Romans ins Ukrainische hinüberblendet. Und man kann tatsächlich auch bei ganz prominenten Autoren wie Serhiy Jardan eine Änderung feststellen. Serhiy Jardan hat in den 2000er Jahren sich sehr stark gemacht, auch für eine russischsprachige ukrainische Literatur. Und das hat sich aber jetzt natürlich unter Kriegsbedingungen radikal geändert.
Alessandro.
Für die Frühneuzeit ist natürlich die Polyphonie, die Mehrsprachigkeit zentral. Man kann sich die Literatur der Barockzeit ohne Latein, Polnisch, Altkirchenslawisch und andere Sprachen auch kaum vorstellen. Wie Uli gesagt hat, ist auch für das 19. Jahrhundert die Polyphonie zentral. Schewtschenko hat natürlich auf Ukrainisch geschrieben, aber auch einen Teil seines Werks ist auf Russisch verfasst. Aber natürlich ist diese Frage für die Gegenwart extrem interessant. Vor 2022 war die russischsprachige ukrainische Literatur ziemlich gut entwickelt, würde ich sagen. Und es gab eine Menge Autorinnen und Autoren, die auf Russisch schrieben oder auf beiden Sprachen, auf Ukrainisch und auf Russisch. Wie schon gehört, hat sich die Lage nach der groß angelegten Invasion radikal verändert. Aber es gibt trotzdem immer noch Autoren und Autorinnen, die noch auf Russisch schreiben, wie zum Beispiel Alexander Kabanow oder auch eine der Zentralfiguren der ukrainischen Literatur der Gegenwart, und zwar Andrei Kurkov. Und natürlich kann man ihn nicht vergessen. So, mehrere Autorinnen und Autoren sind ins Ukrainische gewechselt, und das ist eine Tatsache, und das ist auch ziemlich klar in den Bedingungen der Gegenwart. Aber die russische Sprache spielt immer noch eine Rolle in der ukrainischen Literatur, und das kann man nicht verneinen, und wir haben versucht, das auch zu zeigen.
Ja, vielen Dank. Das klingt jetzt natürlich in diesem Podcast immer schon an. Wir wollen aber jetzt auch nochmal ganz gezielt über die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Literatur sprechen. Russland bombardiert ja gezielt kulturelle Stätten wie Bibliotheken, Museen, Kulturzentren in der Ukraine. Autorinnen und Autoren sterben an der Front, aber natürlich auch als zivile Opfer. Und natürlich ist auch die Buchproduktion in Zeiten des Krieges erheblich eingeschränkt, ja, sei es jetzt durch Stromausfälle, sei es durch Materialmangel und so weiter und so fort. Wie reagiert denn die literarische Szene der Ukraine auf diese Bedrohung? Wie resilient ist sie nach über 3,5 Jahren Krieg im gesamten Land? Alessandro, vielleicht fängst du an.
Ich würde sagen, dass trotz aller der Probleme, die du genannt hast, blüht die ukrainische Literaturszene im Moment. Neue Buchläden öffnen sowohl in den Großstädten als auch in der Provinz. Es gibt so die alten Literaturfestival, die werden immer noch organisiert, wie zum Beispiel der Arsenal in Kiew und das Verlegerforum in Lviv. Aber es gibt auch neue Festivals, die genau in den letzten 2-3 Jahren neu konzipiert wurden und die einen großen Erfolg bei der Leserschaft und beim Publikum im Allgemeinen haben, die sich über so einen Erfolg freuen. Und das ist, ich würde sagen, für uns, die nicht in der Ukraine wohnen, sehr unerwartet vielleicht. Weil wenn man nicht in der Ukraine wohnt, ich zum Beispiel, ich würde nicht erwarten, dass man so viel Energie und so viel Leidenschaft in sowas wie ein Literaturfestival, dass man so viel Energie finden kann. Aber trotzdem ist die Literatur in der Ukraine im Moment von Belang. Die Leute brauchen Bücher, die Leute lieben Bücher, lesen Bücher. Bücher werden geschrieben, werden gelesen, werden auch übersetzt, werden besprochen. So, die Literatur ist in einer sehr guten Lage im Moment in der Ukraine. trotz des Krieges. Und das ist etwas, das wir auch im Buch thematisiert haben. Wir haben darüber im letzten Kapitel geschrieben. Und ich denke, deswegen müssen wir auch alles Mögliche tun, um die ukrainische Literatur im Ausland in den Vordergrund zu bringen, durch Übersetzungen natürlich, durch Buchbesprechungen wie diese, indem wir Autoren und Autorinnen aus der Ukraine zu unseren Universitäten, zu Festivals im Westen einladen. Das ist wirklich etwas Wichtiges für die Ukraine. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass das Publikum im Westen darüber erfährt.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt auch gleich noch eine Handlungsanweisung, eine Handlungsempfehlung für uns alle mit da draußen, die wir mit Literatur und Kultur zu tun haben. Ulrich, was würdest du ergänzen wollen zu dieser Frage?
Ein einschneidendes Ereignis für die ukrainische Literatur war der tragische Tod von Viktoria Amelina, die bei einem Raketeneinschlag in Kramatorsk ums Leben gekommen ist. Das hat, glaube ich, die gesamte ukrainische Literatur noch einmal aufgerüttelt. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass die ukrainische Literatur einen enorm wichtigen Beitrag zur Resilienz der ukrainischen Gesellschaft beiträgt gegen die russische Aggression. Und man sieht das vielleicht auch deutlich an den Verhaltensmodellen ukrainischer Autoren gegenüber dem imperialen Moskau. Juri Andruchowitsch hat ja als junger Mann am Moskauer Literaturinstitut studiert und diese Erfahrung in einem sehr ironischen Roman verarbeitet. Dasselbe gilt für den eine Generation jüngeren Autor Andriy Lubka aus dem transkarpatischen Uschhorod, der ebenfalls in Moskau studiert hat und jetzt aber mit einer totalen Frontstellung gegen alles Russische reagiert. Er hat mir sogar gesagt, er will nicht, dass seine Tochter auch nur ein Wort Russisch spricht. Er will sie fernhalten von allem Russischen, das aus seiner Sicht total toxisch ist. Und ich glaube, es gibt jetzt eine sehr starke Reaktion innerhalb der ukrainischen Literatur, die sich auf die eigene Kultur besinnt und auch versucht, die Widerstandskraft der eigenen Kultur zu stärken. Und wir haben unsere Literaturgeschichte auch mit zwei Aussagen von Halina Krug enden lassen, die ja bei zwei Reden in Deutschland sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass erstens Poesie natürlich keinen einzigen russischen Soldaten auf ukrainischem Boden stoppen kann und dass aber andererseits die ukrainische Literatur jetzt in dieser Kriegssituation ganz elementare, mythische, archaische Funktionen ausübt, nämlich eben die Bestätigung der Gemeinschaft und der ukrainischen Gesellschaft.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Bevor ich zu meinen letzten Fragen komme, gibt es nun eine kleine Premiere. Und zwar verlosen wir erstmals in der Geschichte dieses Podcasts ein Buch, nämlich, und das kommt jetzt vielleicht nicht so überraschend, ein Exemplar der ukrainischen Literaturgeschichte, über die wir heute gesprochen haben. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt uns bitte bis zum 15. Dezember eine E-Mail, und zwar an die Adresse info@zeus-berlin.de mit dem Betreff ukrainische Literaturgeschichte. Unter den Einsendungen werden wir dann ein Exemplar verlosen. Die Mailadresse stellen wir auch noch einmal in die Shownotes. Ja, zum Abschluss dieses Podcasts möchte ich euch bitten, jeweils mit einem Satz, wenn möglich, zu antworten auf die beiden Fragen. Was wünscht ihr euch für euer Buch und was wünscht ihr euch für die ukrainische Literatur im Allgemeinen? Alessandro.
So, dem Buch wünsche ich natürlich, dass es sehr erfolgreich wird und dass es viele, viele Leserinnen und Leser haben wird. Der ukrainische Literatur wünsche ich, dass sie von der Last nochmal der Verantwortung zumindest teilweise befreien kann. Der Verantwortungsdiskurs ist zentral im Allgemeinen für die ukrainische Kultur heute, was ihr natürlich ein besonderes Prestige schenkt. Gleichzeitig heißt das aber, dass sie sich in einem ständigen Selbstbeobachtung und Selbstkritikstand befindet. Und auf lange Sicht kann das natürlich für Schriftsteller und Schriftstellerinnen belastend sein.
Vielen Dank, Ulrich.
Ich wünsche mir für unsere Literaturgeschichte, dass sie Eingang findet in die Studiengänge an den deutschsprachigen Slawistikinstituten. Und zwar, dass man nicht nur ukrainische Themen aufgreift, sondern auch komparatistische Themen, russisch-ukrainisch, polnisch-ukrainisch. Da gibt es eine ganze Reihe von extrem spannenden Arbeitsgebieten. Für die ukrainische Literatur wünsche ich mir, dass sie auf Augenhöhe wahrgenommen wird mit den anderen europäischen Literaturen, mit der deutschen, französischen, englischen Literatur. Und das ist ein Prozess, der nicht erst 2022 begonnen hat, sondern den wir bereits im 19. Jahrhundert beobachten können. Der ukrainische Publizist Mikhailo Drahomanov hat zum Beispiel auf dem Literaturkongress 1878 eine kleine ukrainische Literaturgeschichte bei Victor Hugo eingereicht. Und das ist gewissermaßen das, was wir uns auch jetzt heute für die ukrainische Literaturgeschichte wünschen.
Ja, vielen Dank. Slawistische Sätze sind immer ein bisschen länger als normale Sätze. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für eure Zeit und ich schließe mich diesen Wünschen nur an. Ich wünsche der ukrainischen Literaturgeschichte sehr viele studentische LeserInnen, auch LeserInnen darüber hinaus, nicht nur slawistische. Und ich wünsche der ukrainischen Literatur ebenfalls viele LeserInnen in Übersetzungen, im Original, in unseren Universitäten und im öffentlichen Raum. Ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.